Ist das nicht cool? Ist das nicht genial, wie Jesus den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet und sie ihn fragen, ja, bist du der Einzige, der nicht kapiert hat, was ist? Dabei ist er der Einzige, der es kapiert hat. Der Einzige, der wirklich weiß, was passiert ist. Ich finde das genial. Wir haben es vorher schon geübt. Der Herr ist auferstanden. Wie? Was sagst du da? Glaubst du das wirklich? Ja. Und was heißt das überhaupt? Vor einiger Zeit haben mich zwei schlaue Theologen mit mir gesprochen, die da eine viel modernere Sicht haben. Vielleicht ist das ja irgendwie veraltet, was ihr da gerade sagt. Könnte es nicht sein, dass sich die Vorstellung von der Auferstehung mit der Zeit entwickelt hat? Oder in meiner Dinkelsbühl-Zeit habe ich mit einer promovierten Theologin gesprochen, die den Gedanken in den Raum warf, vielleicht war es ja gar keine tatsächliche, leibhaftige Auferstehung von Jesus. Vielleicht ist an Ostern gar kein Jesus-Körper lebendig geworden. Vielleicht hatten die Jünger ja nur eine Erscheinung. Und ihr wisst ja, ich bin ein bisschen einfach gestrickt und ich kann nur schwarz-weiß sehen und so. Und ich habe ihr dann 1. Korinther 15, 17 zitiert. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Ist ja schön, sagte sie, Herr Quiring. Sie müssen die Bibel aber genau lesen. Steht da das Wort körperlich? Steht da leiblich? Nein. Ja, sehen Sie, da interpretieren Sie was rein. Das ist keine Exegese, das ist Eisegese. Das ist keine Auslegung, das ist Einlegung. Sie legen was in den Bibeltext, was hier gar nicht drinsteht. Sie müssen die Bibel schon genau lesen. Puh, das hat getroffen. Und ich bin ja ein einfacher Prediger ohne Doktortitel und so weiter. Ich versuche jetzt seit einigen Jahren, die Bibel auszulegen und nichts in sie reinzulegen. Bin ich also einfach meinem traditionell verstaubten Denken oder vielmehr Nichtdenken erlegen, auf den Leim gegangen? Folge ich einfach dem, was andere Halbgebildete sagen und plapper das nach? Muss oder kann man die Auferstehung nicht auch ganz anders verstehen? Klammer auf, ich mag keine Falschrumseelsorge von der Kanzel. Wenn jemand gerade grundsätzliche Glaubenszweifel hat, und das passiert auch bei Pastoren, wenn jemand gerade grundsätzliche Zweifel am Glauben hat, dann ist das okay, aber ich halte es nicht für eine gute Idee, das von der Kanzel als neue Glaubensoption oder Glaubensalternative anzubieten. Es ist voll okay, Zweifel zu haben, wie gesagt, kenne ich auch. Und dann spricht man am besten persönlich mit einem reifen Christen darüber und vor allem mit Jesus selbst. Aber, liebe Freunde, die Zweifel haben mich nicht überzeugt. Die Zweifel haben mich nicht überzeugt. Die alternativen Erklärungsversuche haben mich nicht überzeugt. Klammer zu. Ja, die Auferstehung ist unglaublich. Sie ist unglaublich glaubhaft. Erstmal zu Paulus. Ja, Paulus benutzt hier in 1. Korinther 15 nicht das Wort leiblich, aber muss er es benutzen, um eindeutig klarzumachen, dass es sich um eine körperliche Auferstehung handelt, um ein wirkliches Wunder? Oder lässt sich mit seinen Worten auch der Glaube an eine Erscheinung rechtfertigen, während der Körper von Jesus weiter im Grab liegt? Schauen wir genau in den Bibeltext. 1. Korinther 15. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Ihr werdet gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündet habe. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus wurde für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, danach auch den 12. Später zeigt er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige aber sind gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Erstmal gefällt mir hier die Aussage und Übersetzung in Vers 2. Bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündet habe. Wir werden ermahnt, genau hinzuhören, genau dran festzuhalten, was hier in Gottes Wort zu lesen ist. Und was lesen wir in Vers 4? Jesus wurde auferweckt. Jetzt habe ich mir natürlich erstmal das griechische Wort, was dahinter steht, angeschaut und das hat verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Aber die erste Bedeutung heißt aufstehen, auferstehen. Und dann gibt es noch die nächste, die heißt erscheinen. Wenn man übersetzt, dann guckt man immer erstmal nach der häufigeren Übersetzungsvariante, ob das wohl zutreffend ist. Aber können wir vom Zusammenhang her ausschließen, dass das Wort erscheinen an dieser Stelle gemeint ist, dass es nur eine Erscheinung war? Eins gefällt mir bei Paulus. Der ist kein Hobbytheologe. Der formuliert messerscharf. Der denkt und formuliert messerscharf. Schaut mal in Vers 3b. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Was fällt euch auf? Der Bezug zur Heiligen Schrift. Das ist für ihn erstmal das Alte Testament. Setzt euch da am besten mal eine Markierung, Finger in die Bibel oder so ähnlich. Da müsst ihr dem Hinweis später noch nachgehen. Aber erstmal schauen wir auf was anderes. Und zwar hat Paulus hier eine ganze Liste am Start, wem Jesus nach Ostern alles begegnet ist. Erstmal Kephas, also Petrus. Dann den 12, den Aposteln. Und später über 500 Leuten. Krass. Interessant finde ich auch, die meisten von denen leben noch, als Paulus das aufschreibt. Das heißt, man kann als Leser noch die Augenzeugen befragen. Hunderte. Und wieder später begegnet Jesus dem Jakobus und allen Aposteln nochmal. Und dann hat er sich auch noch Paulus gezeigt, also 6 Ereignisse. Okay, dem Paulus ist er tatsächlich in einer Erscheinung begegnet, aber das war auch nach Himmelfahrt. Also mindestens 5 Ereignisse, in denen der Auferstandene leibhaftig Menschen begegnet. Und die glauben offensichtlich an die leibhaftige Auferstehung von Jesus. Habt ihr eure Markierung noch in der Bibel? Wir wollten dem nochmal nachgehen, wo dieser Bezug zum Alten Testament ist. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Apostelgeschichte liebe? Da heißt es in Kapitel 13, erklärt Paulus Ostern so: Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und nicht zugelassen, dass sein Körper verwest. Okay, stellen wir uns vor, Jesus wäre an Ostern nur als Geist erschienen, nur in Gedanken, nur virtuell oder wie auch immer, aber nicht leibhaftig. Was wäre dann mit seinem Körper passiert? Dafür brauchst du keinen Doktortitel. Der wäre verwest. Aber Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und nicht zugelassen, dass sein Körper verwest. Davon hatte Gott gesprochen, als er sagte: Ich will euch die unvergänglichen Güter schenken, die ich David versprochen habe. Paulus zitiert hier aus dem Alten Testament, Jesaja 55,3. Und dann macht er direkt weiter mit dem nächsten biblischen Bezug. Darum heißt es auch an einer anderen Stelle: Du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. Hier zitiert er Psalm 16. Und er macht deutlich, die Auferstehung, die ist nicht nur in den Köpfen der Jünger, die ist tatsächlich physikalisch passiert. Und das hatte Gott schon 1000 Jahre vorher vorhergesagt. Unglaublich. David starb nach Gottes Willen, nachdem er sein Leben lang den Menschen seiner Generation gedient hatte. Er wurde bei seinen Vorfahren bestattet und sein Körper verweste. Aber derjenige, den Gott auferweckt, dessen Leib verweste nicht. Noch irgendwelche Fragen? Aus meiner Sicht lässt Paulus keinen Raum für Spekulationen. Jesus könnte vielleicht gar nicht tatsächlich auferstanden sein. Frage, geht es hier um Rechthaberei? Geht es hier um Besserwisserei? Oder ist das für uns wirklich wichtig? Nochmal Vers 2, lesen wir noch zwei Verse weiter. Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen. Durch Jesus wird euch die Vergebung eurer Sünden angeboten. Das Gesetz des Mose hatte nicht die Kraft, euch vor Gott gerecht zu machen. Aber durch Jesus wird jeder, der glaubt, vor Gott als gerecht dastehen. Dankeschön. Aber durch Jesus wird jeder, der glaubt, vor Gott als gerecht dastehen. Leute, es geht um alles. Denn es geht um die Frage, ob wir die Vergebung unserer Schuld tatsächlich haben und ob wir damit vor Gott bestehen können. Es geht um Leben und Tod, um ewiges Leben oder ewigen Tod. Und da sind wir wieder genau bei 1. Korinther 15 und da schauen wir mit Vers 11 weiter. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel, das ist unsere Verkündigung und der Glaube, den ihr angenommen habt. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wären wir falsche Zeugen für das, was Gott getan hat. Denn im Gegensatz dazu würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt, aber er hätte ihn nicht auferweckt, wenn es gar keine Auferstehung gibt. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt, so bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Alle, die mit Christus verbunden sind. Wow. Leute, an Ostern geht es um Leben und Tod. Jesus kommt vom Tod zum Leben. Und du? Und ich? Das ist nicht nur die Frage des Tages, das ist nicht nur die Frage des Jahrhunderts. Das ist die Frage der Fragen überhaupt. Die Frage über alle Zeiten. Bin ich mit Jesus verbunden? Und wie bin ich mit Jesus verbunden? Hast du mit Jesus das neue Leben, weil er das Zentrum deines Lebens ist? Oder zuckst du nur ein bisschen christlich, weil Jesus irgendeine kleine Rolle in deinem Leben spielt? Leute, dass Jesus lebt, verändert alles. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns hier ganz sicher sind. Manche sagen, die Auferstehungsberichte in den Evangelien, die sind so unterschiedlich. Ich weiß gar nicht so recht, was ich überhaupt glauben soll. Aber wenn du es dir genau anschaust, gerade dadurch wird es glaubhaft. Zudem, wenn mehrere dasselbe Ereignis beschreiben, zum Beispiel bei einem Unfall, und jeder schreibt exakt dasselbe, dann sind das keine eigenständigen Berichte, sondern die haben voneinander abgeschrieben. Und das ist auch das Forschungsergebnis des Enthüllungsjournalisten Lee Strobel. Er wollte seiner gläubig gewordenen Frau beweisen, dass die Evangelien unglaubwürdig sind, dass sie sich völlig widersprechen und gar keinen Sinn machen. Und dann hat er nachgeforscht als Enthüllungsjournalist. Und wie gesagt, mit einer Einstellung, ich beweise, dass es falsch ist. Aber irgendwann musste er sich der erdrückenden Beweislast beugen. Und seitdem bekennt er, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Es ist unglaublich glaubhaft. Klammer auf, die Bücher und der Film sind sehr zu empfehlen. Klammer zu. Entscheidend erkennen wir bei den Evangelien, alle Berichte, die unterschiedlich sind, kommen zu demselben Ergebnis. Sie ergänzen sich. Und sie ergänzen sich in einer Art und Weise, wie sich Menschen nie hätten ausdenken können oder wollen. Und auch wenn es eine unglaubliche Geschichte ist, sehen wir, sie ist unglaublich glaubhaft. Wieso? Der Matthäus war selbst dabei. Er bestätigt es. Markus, der war mit Augenzeugen unterwegs. Der bestätigt es. Und der Lukas, der genau beschreibt, wie er gründlich nachforscht, die Sachen in der richtigen Reihenfolge aufschreibt und so weiter, bestätigt es. Johannes, der es selbst gesehen hat, der so nah bei Jesus war wie kein anderer, bestätigt es. Und jetzt schnallt euch an. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der glaubt, dass sein Bruder der Sohn von Gott ist. Aber er nicht. Er glaubt und bestätigt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und das Krasse dabei ist, in den Evangelien, da taucht der Jakobus fast überhaupt gar nicht auf. Aber zu dem Zeitpunkt in der Geschichte, als es am allerdümmsten ist, Jesus zu folgen, am allergefährlichsten, das einem Todesurteil gleicht, da stellt sich Jakobus in die erste Reihe der Gemeinde. Warum? Weil er weiß, Jesus ist auferstanden. Es gibt keinen Grund, es zu bezweifeln. Und wenn Jesus Gottes Sohn ist und er lebt und auferstanden ist, den Tod besiegt hat, dann brauche auch ich keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Und dann ist da noch Paulus. Der hat die Christen gehasst. Er wollte sie ausrotten. Aber plötzlich wird er selber so ein Jesus-Folger. Warum? Weil ihm der Auferstandene begegnet ist. Ostern ist also nicht nur ein kleines, nettes Geschichtchen mit ein paar hüpfenden Häschen, die uns inspirieren wollen und ein bisschen süßes Schokoladenlächeln aufs Gesicht zaubern. Das ist nicht nur ein bisschen dünn, das wäre eine Beleidigung. Ostern ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Und jeder darf entscheiden, auf welche Seite der Geschichte er stehen möchte. Und was mich bei den biblischen Berichten so begeistert, die Autoren, die schreiben absolut ehrlich. Sie berichten vom unglaublichen Versagen der Jünger, von ihrem eigenen Versagen. Und weil sie erst 30 oder 40 Jahre nach den Ereignissen schreiben, Klammer auf, in staatlichen Schulen wird einem gesagt, ja, das war wohl eher so 80 oder 100 Jahre nachher, da kommen wir noch drauf. Aber weil sie später schreiben, könnten sie sich selbst leicht in besserem Licht darstellen. Aber wenn du die Evangelien liest, dann liest du von Versagern. Sie schreiben einfach echt. Sie haben echte Angst. Sie sind echt verunsichert. Sie sind echt besorgt um sich selbst. Und das Interessante ist Folgendes, wenn die Evangelien tatsächlich 80 oder 100 Jahre später geschrieben wurden, wenn Matthäus nicht Matthäus geschrieben hat, wenn Markus nicht das Markus-Evangelium geschrieben hat, weil die schon alle längst tot sind, also wenn die Evangelien später von irgendwelchen Kirchenleitern erfunden wurden, ist doch die einfache Frage, wieso sollte man so eine Jesus-Geschichte aufschreiben? Wieso schreibt man eine Jesus-Geschichte? Naja, um die Jesus-Bewegung am Leben zu halten, ist doch ganz nett, so eine Initiative. Aber wenn du die Bewegung am Leben halten willst, dann machst du doch die Leiter zu Helden. Wenn du die Evangelien liest, dann fehlt aber das Heldenhafte bei den Kirchenleitern. Du liest sie und siehst, das ist absolut glaubwürdig. Die Evangelien sind so ehrlich und glaubwürdig. Ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Tagen zum Beispiel mal die Leidensgeschichte gelesen habt, bietet sich immer an vor Ostern. Als Jesus festgenommen werden soll, haken sich die Apostel alle in einem Kreis um Jesus und sagen, nur über unsere Leichen. Das würde man doch so aufschreiben, wenn man nachher seine eigene Macht als Kirchenleiter von diesen Aposteln ableiten wollte. Aber alle sind weggelaufen, haben sie aus dem Staub gemacht, wie verschreckte Hühner, fupp. Weg waren sie. Die erscheinen nicht mal zu seiner Beerdigung. Ja, was ist denn das für eine Nachfolgerschaft? Musst du dir mal reinziehen. Und wo wir gerade bei der Beerdigung sind, wer hat eigentlich Jesus beerdigt? Zwei Leute. Der eine war ein Pharisäer. Und wenn du mal im Neuen Testament liest, wie Jesus mit den Pharisäern umgegangen ist, wie er sie kritisiert hat, also so wie Jesus mit den Pharisäern umgegangen ist, wenn du sie erfinden würdest, dann würdest du sagen, aber kein Pharisäer geht zur Beerdigung, geschweige denn macht die Beerdigung. Und der zweite, das war ein heimlicher Jesusfolger. Da steht ja drin, der hatte nicht die Eier in der Hose, zu seinem Jesus zu stehen. Entschuldigung. Ja, aber so war's. Also, wenn du dir die Geschichte ausdenkst und weißt, was Jesus, wie er drauf war, dann hättest du doch das ganz anders geschrieben. Die Apostel würden zur Beerdigung gehen, würden sich nicht verstecken, nicht weglaufen. Aber wieso ist es so geschrieben? Weil es genau so war. Und keiner versucht, die Geschichte irgendwie zu verbiegen und anders zu schreiben, als sie war. Keiner versucht, einen eigenen Machtanspruch zu untermauern. Klammer auf, die Kirche hat viel versucht, Macht an sich zu reißen. Aber zu diesem Zeitpunkt, noch nicht der ersten Gemeinde, da wurde das einfach ehrlich geschrieben. Da haben sich auch die Kirchenleiter ehrlich vorne hingestellt und gesagt, sorry, wir haben es total verbockt. Wir wussten es nicht besser. Ich habe Jesus verraten. Und so gibt uns die Bibel auch keine Grundlage für Machtmissbrauch. Klammer zu. Und das nächste Faszinierende ist folgendes. Die Jesusfeinde trauen der Jesusbewegung mehr zu als die Jesusfolger. Die Jesusfeinde trauen der Jesusbewegung mehr zu als die Jesusnachfolger. Das muss man sich mal vorstellen. Die Leute, die Jesus kreuzigen lassen, die trauen den Jüngern mehr zu, als die sich selbst zutrauen. Sie stellen eine Wache ans Grab, damit ja nicht irgendjemand von den Jüngern kommt und den Leichnam von Jesus stiehlt und dann behauptet, Jesus wäre auferstanden. Aber wenn du dir dagegen die Jünger anschaust, die kämen im Traum nicht auf die Idee, zum Grab zu gehen und den Leichnam zu stehlen. Warum? Das wäre völlig sinnlos. Das wäre gefährlich. Den Jüngern war klar, wenn die Jesus so brutal ans Kreuz genagelt haben, die werden mit uns nicht gerade zimperlich umgehen, wenn wir jetzt auch noch einen auf Jesus Nummer zwei machen. Wenn wir weiter zu Jesus stehen, was die nicht hören wollen. Kurz, sie sind nicht bereit, ihr Leben zu riskieren, um die Lüge einer Auferstehung in die Welt zu setzen. Denkt man darüber nach, ist ja auch sinnlos. Wenn sie nicht bereit waren, für einen Jesus zu sterben, für Jesus zu sterben, solange er noch lebte, wieso sollten sie für ihn sterben, jetzt wo er tot ist? Wenn sie nicht bereit waren, für Jesus zu sterben, als er lebte, wieso sollten sie jetzt für ihn sterben, wo er tot ist? Jetzt, wo alles danach aussah, als hätte Jesus sich geirrt und seine Botschaft würde keinen Sinn machen. Ihre Motivation war aber sowas von im Keller. Jesus hatte behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Er hat behauptet, das Leben, die Auferstehung zu sein. Und jetzt ist er tot? Aus Sicht der Apostel war das Jesus-Projekt beendet. Gestorben. Gescheitert. Da investiert man keinen Pfifferling. Die kämen nicht mal auf die Idee, den Leichnam zu stehlen. Denn sie wussten, es wäre auch unser Todesurteil. Okay, bisher haben wir nur von den Männern gesprochen. Bei den Frauen sieht es ja zum Glück ein kleines bisschen besser aus. Oder? Bei den Frauen, die gehen immerhin zum Grab. Aber auch sie waren mutlos. Auch sie wären nicht auf die Idee gekommen, den Leichnam zu stehlen. Auch sie erwarten keine Auferstehung. Du findest in den Evangelien keine einzige Nase, die mit einer Auferstehung rechnet. Keiner hängt seine Hängematte in Sichtweite des Grabes und wartet, bis Jesus rauskommt. Keiner steht am Ostermorgen vor dem Stein und wartet, dass er weggewälzt wird und zählt 10, 9, 8, 7. Hättest du das gemacht? Hätte ich das gemacht? Also ich sicher nicht. Denn nach meiner Erfahrung bleiben Tote in ihren Gräbern drin. Bleiben Tote tot. Und als Jesus stirbt, stirbt die komplette Jesus-Bewegung mit ihm. Aber heute, 2000 Jahre später, findest du auf allen Kontinenten, in fast jedem Land, Menschen, die Jesus Christus als den Auferstandenen bekennen. die glauben und sagen, dass er lebt. Und besonders in den Ländern, wo es am meisten kostet, kommen die meisten Leute zum Glauben an Jesus. Millionen von Christen, wie ist das passiert? Leute, wir sind nicht hier, weil irgendwer eine stinkende Leiche aus einem Grab rausgeschleift hat. Das wäre rausgekommen. Wir sind nicht hier, weil irgendjemand am Kreuz gestorben ist. Tausende wurden gekreuzigt. Wir sind nicht hier, weil jemand ein paar schlaue Worte und Sätze gesagt hat. Wir sind hier, weil an Ostermorgen eine Gruppe Frauen zum Grab gekommen ist, in der Überzeugung, Jesus ist tot. Sie haben einen Leichnam erwartet. Wir sind hier, weil Frauen, die Jesus geliebt haben, diesem Jesus gefolgt sind, die seine Wunder gesehen haben, hoffnungslos zum Grab gegangen sind. Deswegen sind wir hier. Sie kamen, um den Leichnam besser einzubalsamieren, denn vorher haben sie ja Männer einbalsamiert und es ist ja klar, dass das nicht richtig sein konnte. Also mussten sie hingehen und das nochmal richtig machen. Sie kommen also mit ihrem Material zum Grab und Schock. Das Grab ist leer. Was ist passiert? Keiner hatte das erwartet. Und selbst als sie das leere Grab sehen, kommt keine der Frauen auf die Idee, er stimmt, er hat es ja gesagt, er wird auferstehen. Das konnten die noch gar nicht denken. Das konnten sie nicht glauben. Die Jesusbewegung war tot. Und dann kommt der Wendepunkt. Der Wendepunkt kommt, als sie dem Auferstandenen begegnen. Als sie Jesus begegnen. Und viele von euch könnten das bezeugen. In unserem Leben war es doch auch so. Mein Wendepunkt, als ich Jesus begegnet bin. Könnte das irgendjemand bezeugen? Dann dürft ihr mal nicken. Ja, also bin ich nicht der Einzige, das ist schön. Dieselben Leute, die allen Mut, alle Hoffnung, allen Glauben begraben hatten, sind wenige Tage später auf den Straßen von Jerusalem und predigen: Ihr habt Jesus kreuzigen lassen, aber er ist auferstanden und er möchte euch eure Schuld vergeben. Wie mutig ist das denn? Wie krass ist das denn? Er lebt wieder und er möchte auch euch neues Leben schenken, statt sich zu rächen. Das, was Jesus gelehrt hatte, wurde auf einmal in ihren Herzen lebendig und ist dann auch über den Mund rausgegangen. Und jeder konnte zum Grab gehen, jeder konnte nachschauen. Sie konnten sehen, auch bei den Jesusfolgern, dass sich tatsächlich ganz viel verändert hatte in ihrem Leben. Auch wenn sie immer noch Mist gemacht haben, wie gesagt. Aber grundsätzlich hat sich viel verändert. Tausende Menschen bekennen ihre Schuld und fangen ein Leben mit Jesus Christus an. Sie anerkennen ihn als ihren Herrn, ihren Retter, ihren Meister. Leute, wir sind nicht hier, weil Jesus ein paar schlaue Sachen gesagt hat. Nicht, weil er einen romantischen Liebestod gestorben wäre. Das wäre zu wenig. Nein, auch das wäre eine Beleidigung. Der Grund, das zu behaupten, der Grund, wieso wir hier sind, der Grund, wieso es sich lohnt, sein ganzes Leben auf Jesus zu bauen: Jesus lebt. Er ist tatsächlich auferstanden. Hunderte Augenzeugen haben es bestätigt. Tausende von Menschen haben es mit ihrem Leben bestätigt und Millionen von Menschen bestätigen es heute mit ihrem Leben. Und wenn du willst, bestätigt es Jesus dir selbst. Er bestätigt es dir persönlich, wenn du dein Herz für ihn öffnest, wenn du deinen Unglauben in den Mülleimer wirfst. Gibt es nachher noch die Möglichkeit dazu. Tausende Christen haben es mit ihrem Leben und mit ihrem Sterben bestätigt. Sie sind nicht nur für das gestorben, was sie glauben. Das passiert ständig. Dass irgendwelche Menschen irgendwas so stark glauben, dass sie dafür ihr Leben lassen. Sie sind für das gestorben, was sie gesehen, für das, was sie erlebt haben. Jesus lebt und er verändert alles. Und das war der einzige Grund, wieso die verängstigten Jesusfolger sich aus ihrem Versteck rausgewagt haben. Aus dem Untergrund aufgetaucht sind und plötzlich den Mut hatten, rauszugehen, überall von Jesus zu erzählen, ja selbst für ihn zu sterben. Weil Jesus den Tod besiegt hat, weil Jesus tatsächlich auferstanden ist. Noch eine geniale Sache. Ungefähr 22 Jahre nach der Auferstehung schreibt Paulus den ersten Korintherbrief. Und er schreibt an Leute, die wahrscheinlich nie in Jerusalem waren. Leute, die keine Juden sind, aber trotzdem ihr Leben 100% auf Jesus ausgerichtet haben. Und das in einer Zeit, wo noch viele Augenzeugen leben. Er schreibt diesen Brief, nachdem er Jahre vorher schon mal bei diesen Leuten in Korinth war. Also noch näher an dem Ereignis dran. Und dann erinnert er sie dabei an den Kern des Ereignisses. Worum geht's im Kern? Und ihr erinnert euch, wir hatten das schon mal, 1. Korinther 15. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Und dann erklärt er ihnen, was grundlegend ist. Vers 3b. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Und die Korinther wussten, Gekreuzigte, die werden nicht begraben, die lässt man hängen, die entsorgt man über den Sperrmüll, aber die werden nicht begraben. Paulus sagt, nicht so bei Jesus. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Es ist unglaublich glaubhaft. Jesus lebt. Es ist wahr. Jesus lebt. Und wenn er lebt und weil er lebt, ist die entscheidende Frage. Lebt er in dir? Lebt er in mir? Und wenn er in uns lebt, wie zeigt sich das in unserem Leben? Schaut nochmal in Vers 29. Wenn das alles nicht zutrifft, was machen dann eigentlich diejenigen von euch, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferweckt werden, wozu lassen sie sich dann für sie taufen? Weil diese Christen an die Auferstehung glauben, tun sie etwas. Sie lassen sich für die Verstorbenen taufen. Okay, ein kreativer Ansatz, der eher zeigt, dass sie die Taufe noch nicht verstanden haben, aber sie tun etwas, sie bringen ihren Glauben in die Praxis. Und Paulus lobt nicht, was sie tun. Vielleicht will er vielmehr sagen, obwohl die die Taufe noch nicht gecheckt haben, aber die Auferstehung, die glauben und bestätigen sie. Und dann redet er ganz persönlich von sich selbst. Vers 30. Und wir? Wofür begeben wir uns in jeder Stunde neu in Lebensgefahr? Täglich setze ich mein Leben aufs Spiel, liebe Brüder und Schwestern, so war ich durch Jesus Christus unseren Herrn, so war ihr durch Jesus Christus unseren Herrn mein ganzer Stolz seid. Habe ich nicht in Ephesus so hart gekämpft, wie ein Mensch sonst mit wilden Tieren kämpft? Was nützt mir das? Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn die Auferstehung von Jesus nicht real ist, ist jeder Einsatz für ihn für die Tonne. Wenn Jesus nicht lebt, dann lass uns einen Joint drehen oder auch sonst abdrehen. Wenn unser Leben vom Unglauben beherrscht wird, dann hat doch sowieso alles keinen Sinn. Aber Jesus ist auferstanden und er lebt. Deshalb, sagt Paulus, deshalb macht es Sinn, dass ich mein Leben für ihn investiere. Dass ich mein Leben für Gott riskiere. Deshalb macht es Sinn, sich komplett für Jesus einzusetzen. Deshalb macht es Sinn, auch auf manches zu verzichten, was jetzt sehr attraktiv aussieht oder sich sehr attraktiv anfühlt, aber schon in kurzer Zeit als Müll erweisen wird. Als Sondermüll. Giftig, schädlich. Und zu oft sind Christen schon auf diesen Betrug reingefallen. Und deshalb sagt Paulus weiter, die letzten zwei Verse für heute, Vers 33, lasst euch nicht täuschen. Schlechter Umgang verdorbt gute Sitten. Kommt zur Vernunft, wie es sich gehört, und ladet keine Schuld auf euch. Zu eurer Schande muss ich sagen, einige von euch kennen Gott nicht wirklich. Wenn wir Gott wirklich kennen, dann wissen wir, Bei ihm gibt es erfülltes Leben. Bei Gott, bei Jesus gibt es erfülltes Leben. Wenn wir Gott kennen, dann wissen wir, für uns selbst und für jeden Menschen ist es das Beste, nach seinem Wort und nach seinem Willen zu leben. Wenn wir Gott kennen, dann sind wir auch wach für die Täuschungen, die schon sehr bald zu Enttäuschungen werden. Deshalb glauben wir nicht der Lüge, dass ein Leben nach Gottes Plan langweilig oder einengend wäre. Wenn wir wirklich Jesus folgen, ist das Gegenteil der Fall. Die Welt sagt uns, die Bibel und Ostern sind unglaublich. Wir sagen, ja, unglaublich glaubhaft. Jesus lebt. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass du Jesus, deinen Sohn, gesandt hast. Danke, dass es wahr ist. Danke, dass ich es erleben durfte und deshalb glauben darf. Und vielen Dank, dass viele hier es erlebt haben und auch mit ihrem Glauben, nicht nur mit ihren Worten bestätigen, dass du lebst, dass du derselbe bist, gestern, heute und Ewigkeit. Du tust heute noch Wunder. Du veränderst Leben. Du befreist Menschen aus Süchten, aus Ängsten, aus Zwängen, aus allem Möglichen. Du schenkst ein Leben, das sich lohnt. Ich preise dich und ich bitte dich, dass du uns hilfst, allen Unglauben, alles Schädliche, allen Müll abzuwerfen und so offen zu sein für dich, für die Wahrheit, für das Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe es angedeutet, wir dürfen was in den Müll werfen. Und der Unglaube ist eine Sache, die man in den Müll werfen kann. Noch ein Vers hier. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, so lasst uns alles ablegen, was uns an dem Wettlauf behindert, den wir begonnen haben, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Und wenn du irgendwas hast, wo du sagst, Mann, da ist so ein Unglaube in mir oder irgendwas, was ich loswerden will, ich habe hier so ein paar Zettel vorbereitet. Unglaublich. Und hier ist ein Mülleimer. Da dürft ihr gleich, während wir Lobpreis machen, hier vorkommen, euch so einen Zettel nehmen und den in die Tonne kloppen. Und wenn ihr schon hier vorne seid, dann gibt es noch ein Kärtchen, was ihr euch mitnehmen dürft. Unglaublich glaubhaft. Jesus lebt. Dass euch das hilft in der neuen Woche. Das könnt ihr auch gern weitergeben. Vielleicht, auch wenn du nicht der Typ bist, Dinge in den Status zu stellen oder das Profilbild, wäre das auch was mal zur Abwechslung oder irgendwie es weiterzugeben, dass wir unseren Glauben nicht für uns behalten. Es darf eine ansteckende Gesundheit sein. Thank you.